Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Ostfriesland, hier ist noch einmal Wählerisch, die Interviewserie auf Radio Ostfriesland mit Bewerbern um das Bürgermeisteramt in der Stadt Aurich. Redaktion und verantwortlich Alexander Wiebel, neu als Produzent bei Radio Ostfriesland. Heute im Interview Hans-Hermann Meyerholz. Moin, Herr Meyerholz.
Moin zusammen.
Wir haben bereits die beiden anderen Kandidaten für das Bürgermeisteramt in Aurich interviewt. Im Gegensatz zu den Foren, in denen die Kandidatinnen und Kandidaten auf dem Podium aufeinandertreffen und ein Wettbewerb um die beste Selbstdarstellung entsteht, wollen wir hier jeweils eine Kandidatin, einen Kandidaten befragen. Das gibt die Möglichkeit, in Ruhe die Begründung der Kandidatur zu entfalten und einzelne Punkte zu vertiefen. Die Kandidaten bekommen im Wesentlichen die gleichen Fragen, treue Hörer wissen das schon, haben aber auch die Möglichkeit, persönliche Schwerpunkte zu setzen. Die Sendung wurde vorher aufgezeichnet. Interviewten hatten die Möglichkeit, die Musik zwischen den Frageblöcken zu auszuwählen und können die Wahl erläutern. Herr Meyerholz, Sie haben Erfahrung als Kommunalpolitiker und auch als Bürgermeisterkandidat, aber davon später mehr. Wir wollen in diesem Interview 4 Schwerpunkte setzen. Eine persönliche Vorstellung, einige Fragen zu Ihrem Politikstil, Ihre Meinung zu zentralen Problemen und Herausforderungen der Stadt Aurich und ein paar Spontanfragen. Also zunächst eine persönliche Vorstellung. Jeder Hörer und jede Hörerin hatte sicherlich schon mal die Situation, in der man sich sagt, da müsste man doch mal was tun. Welche Ereignisse waren es, die Sie dazu bewegt haben, sich politisch zu engagieren?
Ja, das ist so eine Sache. Also Dinge, die einen stören, gibt es eigentlich immer mal wieder. Und viele Leute meckern ja heute sowieso nur noch. Ich habe durch meinen Vater, der viele Jahrzehnte in der Politik war, eigentlich eher einen Verdruss gegen Politik erlebt. Ich fand es sehr unangenehm, dass mein Vater im Wahlkampf war oder dass ich in der Schule immer darauf angesprochen wurde. Deswegen war ich mir eigentlich sicher, dass ich nie in die Politik gehe. Und selbst im Gemeinschaftskundeunterricht meinte dann der Lehrer, wir nehmen jetzt rote Mappen, um mich zu ärgern, weil mein Vater ja nur schwarz war. Und so habe ich dann eigentlich gedacht, Politik ist nichts für mich, bis mein Vater dann irgendwann aus der CDU ausgetreten ist und die GFA gegründet hat. Und da sagte er, jetzt brauche ich mal jemanden für die Liste. Und dann habe ich gesagt, am besten im Wahlbereich 3 auf dem letzten Platz, damit ich auf keinen Fall in Rat komme. Denn das, was mein Vater, wie gesagt, Jahrzehnte gemacht hat, wollte ich nicht machen. Und dann bin ich auf dem letzten Platz im Wahlbereich 3, ich glaube mit 11 Stimmen oder sowas zu viel, in Rat gekommen. Und dann haben wir erstmal ein paar Bierchen getrunken, damit ich den Schock verdaue.
Ja. Jetzt aktuell, irgendwann muss es Sie ja gepackt haben. Was hat den Ausschlag gegeben, dass Sie nochmals für das Amt des Bürgermeisters kandidieren?
Also das erste Mal habe ich ja kandidiert, weil Winnie Windhorst quasi zur Wiederwahl anstand und kein Mensch meinte, da gibt es irgendwie eine Alternative zu. Und damals haben Uli Kötting und ich überlegt, wir sind jetzt mal eine Alternative, auch wenn wir uns keine Chancen ausgerechnet haben. Das war auch an einem Sonntagabend, dass ich gesagt habe, ich mache das. Und am Montag um 18 Uhr war Abgabeschluss und damals war ich ja in der GFA. Und da war es ganz einfach, da mussten wir schnell eine Sitzung einberufen und dann wurde der Beschluss gefasst und fertig ist. Das war also eine ganz andere Zeit. Aber den ersten Teil der Frage habe ich schon wieder vergessen.
Ja, es geht auch darum, gibt es bestimmte Anlässe, ganz bestimmte Schwierigkeiten in Aurich, die Sie dazu bewegt haben, in die Politik zu gehen?
Also ganz konkret hatte ich eigentlich gedacht, dass unser Bürgermeister Horst Federmann weitermacht. Das war so für mich eigentlich immer die Zukunft. Und als er dann mitgeteilt hat, auch mir persönlich mal mitgeteilt hat, dass er das nicht macht, dachte ich, dann kommt Bodo Bargmann von der CDU, vielleicht Harald Bartmann von der SPD. Und dann habe ich immer noch nicht drüber nachgedacht. Aber als dann die beiden Namen nicht fielen und dann eine Sarah Buss fiel, und Julian Jetzes und auch ein paar andere, da habe ich gesagt, Moment, da fehlt mir ein bestimmter Bereich in der Politik. Ich stelle mich zur Wahl und das habe ich dann eben auch gemacht, nachdem ich ganz kurz meine Familie darüber informiert habe und dann ging es los.
Okay, das gibt also einen Bereich, der von den anderen Kandidaten offensichtlich nicht so gut abgedeckt wird. Welcher ist das?
Ich bin ja selber Unternehmer, also wir haben die Boulderhalle in Aurich. Im Moment ist meine Frau die Geschäftsführerin und das ist ein Wirtschaftsunternehmen, was wir führen mit vielen Angestellten. Dann habe ich natürlich meine Kinderarztpraxis. Das ist in irgendeiner Form auch ein Wirtschaftsunternehmen. Und ich habe auch noch einen anderen Betrieb. Und wenn man sich das anguckt, wenn man einen Betrieb in Aurich führt und dann, ich sag mal, mit der Verwaltung Kontakt hat, wenn es um Baugenehmigungen geht oder Nutzungsänderungsanträge geht, wenn man sich die Bearbeitungszeiten anguckt, wenn man im Bürgerbüro ist und seinen Personalausweis mal spontan verlängern lassen will und das überhaupt nicht funktioniert, weil man irgendwelche Online-Termine braucht, da habe ich gesagt, das ist alles irgendwie viel zu kompliziert. Wenn jemand bei mir in die Praxis kommt und hat einen Grund, dann kommt er dran. Und zwar ohne Termin. Und natürlich haben wir eine Terminpraxis, aber sowas muss es auch in Aurich im Rathaus geben. Das hat mich zum Beispiel sehr gestört.
Ja. Okay, es geht also um Effektivität.
Ich sehe den Bürgermeister in allererster Linie als Chef der Verwaltung. Und das ist eine Verwaltung mit fast 700 Leuten. Und diese Verwaltung, die soll effektiver werden. Und ich glaube, es sind unheimlich viele Leute auch im Prinzip fähig, tolle Arbeit zu leisten. Und auf jeden Fall, wenn sie nicht jetzt schon motiviert sind, kann man sie noch mehr motivieren. Das soll also besser werden. Und gleichzeitig haben wir in der Verwaltung auch das Problem, die Leute sind relativ alt und viele werden uns in absehbarer Zeit verlassen. Und wir brauchen qualitativ hochwertiges Personal. Und da ist ja auch eine Umstellung, ich sage jetzt zum Beispiel mal auf KI, wahrscheinlich unumgänglich. Und da ich ja sehr viel im Makerspace oder in meinem privaten Leben mit Computern, mit KI und Ähnlichem zu tun habe, glaube ich, ist es nicht sinnvoll, dass es ein Verwaltungsangestellter oder ein sonstiger, ich sag mal, in der Verwaltung groß gewordener Mensch macht, sondern jemand, der eben in die Wirtschaft guckt und der selber auch Unternehmer ist. Ja.
Okay. Sie wurden von keiner Partei vorgeschlagen und mussten 200 Unterstützer vorweisen. War das schwierig?
Na, zuerst müssen natürlich mal die Freunde dran glauben, die Bekannten. Ja, und dann gibt's natürlich in den Vereinen, da habe ich mal vorsichtig gefragt, aber im Endeffekt die interessantesten Unterstützer, und da will ich jetzt keinem von meinen Freunden und Bekannten zu nahe treten, die kommen natürlich, wenn man sich ins Hafen 5 setzt zum Beispiel und sagt, ich brauche Unterstützungsunterschriften, und dann sprechen einen Leute an, die man nicht kennt. Und dann die Unterstützungsunterschrift hat zum Beispiel einer gesagt, die kriegen Sie von mir. Aber es gibt 2, 3 Themen, die sind mir ganz wichtig. Die will ich Ihnen auf jeden Fall sagen. Und so war das öfter. Und das hat mir dann natürlich auch, ich sag mal, die Lust gegeben, weiterzumachen. Es ging ratzfatz. Ich hatte innerhalb von 10 Tagen hatte ich die 200, ich hatte sogar 250 oder 280 Unterschriften. Und hatte ich auch gedacht, manche sind vielleicht ungültig. Und ich glaube, es war von allen Unterschriften eine einzige nicht gültig. Das heißt, der wohnte dann nicht in Aurich oder irgendwie sowas. Also das war gar kein Problem. Auch wenn meine Kollegen das teilweise bemängelt haben, dass es so schwierig ist.
Für viele ist der Beruf in der Freizeit tabu. Besprechen Sie aktuelle politische Ereignisse auch im Privaten? Und welchen Einfluss hat das auf Ihre Entscheidungen?
Mein Beruf ist zurzeit Kinderarzt und da versteht sich von selbst, dass ich das natürlich nicht im Privaten bespreche, außer vielleicht allgemeine Dinge, die die Praxis betreffen. Aber ansonsten ist Politik natürlich für uns ein Thema. Und gestern hatten wir eine Podiumsdiskussion im Europahaus und da haben wir einen alten Bekannten getroffen und da sagte auch, wie ist denn gelaufen und wie geht's dir? Ich sage, jetzt muss ich erstmal nach Hause und vielleicht trinke ich ein Bierchen. Ich sage, komm doch mit. Und dann kam er noch mit. Wir waren ja eigentlich alle ziemlich kaputt von dieser über 2-stündigen Veranstaltung und dann haben wir noch bis nach 12 gesessen und über Israel-Politik und Palästina und dies und jenes und kreuz und quer geredet. Also Politik ist bei uns immer Thema. Und deswegen wird es wahrscheinlich auch so sein, oder ist es jetzt natürlich im Wahlkampf erst recht, klar mit meinen Kindern und allem, aber wird es sicherlich auch so bleiben, ja.
Ich muss jetzt mal ein Geständnis machen, ich könnte nie Bürgermeister von Aurich sein, denn ich spreche auch nach 30 Jahren in Aurich platt nur in Ansätzen. Was ist Ihr Lieblingswort auf platt?
Moin. Aber das ist ja nur nicht genau das, was Sie hören wollen, denke ich mal.
Doch, kann sein, denn Moin ist ja erstmal, für mich war das ziemlich schwierig am Anfang, zu entscheiden, wenn mir jemand Moin sagt, ob ich mich mit dem unterhalten soll. Denn mir sagen ja auch wildfremde Leute Moin. Das finde ich einen schönen Zug der Leute hier und bedeutet erstmal für mich Offenheit.
Ja, und wenn mir dann ein Eritreer entgegenkommt und Moin sagt, dann denke ich auch, der erste Schritt ist geschafft. Ja, also ich finde das einen sehr netten Begrüßungs, das bedeutet so viel wie Moin Dach, also einen schönen Tag, ja, und das finde ich super gut, das passt einfach zu uns, aber ein anderes nettes Wort finde ich Ackermannche zum Beispiel, das kennt kaum jemand, meine Oma kommt aus Mordorf, wissen Sie, was Ackermannche ist? Wissen Sie, was ein Wippstert ist?
Ja.
Gut. Das ist quasi ein anderer Begriff. Wippstedt, also so ein Hibbelmoos, so ein bisschen. Ja, und das ist eine Bachstelze.
Ah, okay.
Ja, also die Eigennamen sind oft so niedlich und das ist ja dieser Wippstedt, die heißt halt eben Wippstedt, weil wer eine Bachstelze kennt, weiß, was sie mit dem Schwanz die ganze Zeit macht. Hm. Ja, also es sind viele Begriffe, die beschreiben sehr gut das, was sie bezeichnen.
Ja, wir verlassen jetzt mal den ersten Schwerpunkt persönliche Vorstellung mit Musik. Und als Musik zum Motto, was ich auf dem Weg zum ersten Tag als Bürgermeister höre, haben Sie Wake Me Up von Avicii gewählt. Was verbindet Sie mit dieser Musik?
Vor allen Dingen die Stimmung. Also Musik ist für mich sowieso in erster Linie Stimmung. Und so habe ich eigentlich auch alle Sachen mehr oder weniger ausgewählt, die gefragt wurden. Und Wake Me Up, ja, ich dachte mal, man muss in Schwung kommen. Und wenn man trantütig ins Rathaus kommt, dann darf man sich nicht wundern, wenn alle Leute sich zurücklehnen und denken, ah, prima, dann können wir uns auch entspannen. Also das Gegenteil will ich ausdrücken und ich will auch mit dieser Stimmung ins Rathaus.
Sie hören Wählerisch, die Interviewserie auf Radio Ostfriesland zur Bürgermeisterwahl in Aurich. Heute im Interview Hans-Hermann Meyerholz. Bei vielen Bürgern gibt es Unzufriedenheit mit Politikerinnen und Politikern. Dabei geht es meiner Beobachtung nach gar nicht immer um die Beschlüsse, sondern oft eher um das Wie, den Stil der Politik. Deshalb soll dem Politikstil der zweite Teil dieses Interviews gelten. Sie brennen ja für Kommunalpolitik, wenn Sie gewählt werden. Was wird der erste Schwerpunkt sein, den Sie sich selbst setzen werden?
Ich hatte ja gerade schon gesagt, mein erster Schwerpunkt ist natürlich Chef der Verwaltung. Aber der zweite Schwerpunkt, den jeder Bürgermeister erfüllen muss, ist natürlich entsprechend objektiv und umfassende Ratsvorlagen, die von jedem verständlich sind, zu verfassen. Das heißt, das muss die Verwaltung leisten. Und als ich 10 Jahre im Rat war, konnte man eben sehr häufig merken, dass gerade diese Vorlagen nicht objektiv waren. Wir haben Entscheidungen getroffen im Rat, wo uns einfach die wichtigen Informationen fehlten oder wo Informationen, die gegen eine Entscheidung gesprochen hätten, gar nicht erwähnt wurden oder wo Gutachten erstellt wurden, die mit einem gesunden Menschenverstand nicht der Realität entsprechen konnten, aber trotzdem wurden sie uns immer wieder vorgestellt und genau das wird es mit mir nicht geben. Als ich im Rat war, ja, ich kann ja mal ein Beispiel geben, also wenn die Linken einen Vorschlag gemacht haben, dann wurde der abgelehnt. Ob der gut war oder nicht, war egal. Die großen Parteien waren dagegen und haben dann einfach gesagt, nett, machen wir nicht. Wenn dann ein halbes Jahr später eine der großen Parteien den gleichen Vorschlag eingebracht hat, dann wurde er mehrheitlich beschlossen. Sowas, das ist nicht mehr zukunftsfähig. Also ich bin wirklich unparteiisch und überparteilich. Ich war in meinem ganzen Leben noch nie in einer Partei. Die GFA 2011 war ja auch eine Wählergemeinschaft. Aber wie gesagt, das liegt mir wirklich fern. Und ich lasse mich auch von keiner Partei oder von keiner Wählergemeinschaft unterstützen. Also ich bin auch nicht irgendwo auf einer Liste als Freier, sondern ich bin wirklich überparteilich und auch während ich jetzt für den Bürgermeister kandidiere, ich telefoniere mit den Linken, obwohl ich kein Linker bin, ich telefoniere mit SPD-Leuten, ich versuche tatsächlich Informationen, die einem ja ein bisschen schwerer zur Verfügung stehen, wenn man nicht im Rat ist, über die Leute zu eruieren und da merke ich eben auch, die sind offen und die Gespräche, die sind einfach ja sehr wertvoll. Und gestern beim Europahaus, da waren eben von, ich glaube, allen Parteien und von den Wählergemeinschaften Leute und die haben sich aktiv beteiligt. Und dieses, ich sag mal, das Konstruktive, das möchte ich unbedingt fördern. Und ich sehe mich überhaupt nicht als Politiker. Trotzdem bin ich als Privatmensch natürlich politisch und habe zu vielen Themen eine Meinung. Aber das muss überhaupt nicht die Meinung sein, die ich als Bürgermeister zu vertreten habe. Da habe ich die Meinung zu vertreten, die der Mehrheit im Rat entspricht. Nichts anderes.
Trotzdem sind Sie natürlich der Erste unter vielen in der Verwaltung.
Ja.
Wir haben eben schon gehört, morgens mit Schwung das Rathaus betreten. Aber welche Ideen haben Sie noch, um die Mitarbeiter für Ihre Vorstellung zu gewinnen?
Ich würde jetzt erstmal schon gleich von den Mitarbeitern weggehen. Ich möchte die Bürger und die Auricher insgesamt gewinnen. Also, dass die Ratsherren und Frauen, die sich also für so ein Amt zur Verfügung stellen, grundsätzlich hochgradig motiviert sind, das habe ich gemerkt, auch in den 10 Jahren, wo ich da war, alle meckern über Politik und die kleben an ihrem Stuhl und die wollen sich die eigenen Taschen voll machen, sind machtgeil oder sowas. Das stimmt nicht. Wer wirklich mal sich den Weg ins Rathaus macht, also die Mühe dazu macht und sich das anhört, der merkt, wie schwierig Politik ist, wie langatmig die ist, wie gerungen wird. Das ist etwas, das ist wunderbar. Aber was mir auch fehlt, ist die Bürger. Die Bürgerinnen und Bürger, die müssen viel mehr eingebunden werden. Dadurch, dass ich in Vereinen tätig bin oder dass wir in den Makerspace und die Boulder und was weiß ich was. Wir haben ja auch einen großen Freundeskreis. Da wird einem natürlich vieles zugetragen, aber ganz viele Bürger erreichen einen eben nicht. Und das ist für mich viel wichtiger, weil die dann auch sagen, was im Rathaus schiefläuft. Ja, wenn mir ein Rentner sagt, ich habe meinen Termin um 10 Minuten verpasst, weil ich keinen Parkplatz gefunden habe und da hat man gesagt, dann müssen Sie sich einen neuen Termin machen, dann denke ich irgendwie, Leute, also die Verwaltung wird von den Bürgern bezahlt, von den Steuergeldern bezahlt. Wir sind die Angestellten unserer Bürger und genauso muss auch die Verwaltung funktionieren und das muss das Grundverständnis sein. Und wenn wir das nicht schaffen, dann haben wir es nicht verstanden.
Die Auricher Erfahrung zeigt außerdem, die Presse ist nicht immer automatisch auf Seiten des Bürgermeisters. Wie reagieren Sie auf einen Zeitungsartikel, in dem Sie als dreister Lügenbaron bezeichnet werden?
Also da ich ja weiß, wie ich Politik mache und da ich ja eben auch weiß, wie die Presse damals reagiert hat, halte ich das für quasi nicht vorstellbar. Ich habe bei meinen ersten 10 Jahren zwar kritische Stellungnahmen erlebt, aber sowas habe ich nie erlebt. Und selbst bei meiner Bürgermeisterwahl habe ich erlebt, dass die Presse sich sehr anständig verhalten hat. Das war vielleicht in früheren Jahren nicht so, das ist aber für mich jetzt gesetzt. Und wenn ich denken würde, dass sowas passiert, wie Sie das gerade vorschlagen, dann hätte man über eine Kandidatur nachdenken müssen. Aber ich glaube, da sind wir ganz weit von weg. Das passiert nicht.
Gut zu hören. Sie haben ja andere Formen der Kommunikation mit den Bürgern auch schon jetzt im Wahlkampf installiert. Ich denke da an das digitale Teetrinken. Ja. Wie kommt das an?
Also das virtuelle Teetrinken, so nenne ich das, aber es ist natürlich eine Form von digitalem Teetrinken. Das ist gedacht, dass Bürger mit mir ins Gespräch kommen bei einer Tasse Tee. Und das ist etwas, was mir persönlich eigentlich auch gar nicht liegt. Ja, ich bin nicht ein Facebook-Star, ich bin völlig hölzern, wenn ich irgendwie in eine Kamera reinreden soll und mir quasi das Gegenüber fehlt. Ich finde das sehr krampfig, aber das haben wir gestern auch gehört, das geht sogar den anderen Mitbewerbern ähnlich. Also es macht keiner gerne, nur man will die jungen Leute natürlich auch nicht außen vor lassen. Und dieses digitale Teetrinken ist so ein Kompromiss. Das ist so eine halbe Prostitution, aber ist auch eine gewisse Gemütlichkeit. Man sitzt da, man wartet auf irgendwelche Kommentare, die im Chat kommen. Oder aber ich habe auch schon Texte da liegen gehabt. Zum Beispiel hatte ich mehrere Presseerklärungen rausgegeben. Keine davon wurde gedruckt, aber die kann man dann als Grundlage nehmen, um zum Beispiel Dinge zu besprechen. Oder ein hochinteressanter Artikel in der UN, wo Frau Böhmer gefragt hatte, wo wollen Sie 3 Millionen Euro sparen? Das war die erste Frage, die sie an sämtliche Parteien und Wählergemeinschaften geschickt hat. Und da habe ich so gedacht, endlich fangen wir mal da an, wo wir unser Problem haben. Wir haben nicht die Gießkanne und können verteilen. Gestern waren ja die sozialen Dinge hauptsächlich Thema. Und man würde natürlich alles machen, alles bezahlen. Aber das stößt natürlich an Grenzen. Heute stand in der Zeitung, Udo Lindbeck hat mal gesagt, die Realität ist das, was sich einstellt, wenn der Irrsinn nicht genug Alkohol getrunken hat oder sowas ähnliches. Ja, wir sind in der Realität. Wir haben wenig Geld. Wir sind immer haarscharf an der Haushaltssperre. Und natürlich will ich in der Verwaltung auch gerne Geld sparen. Wir werden aber wahrscheinlich nicht drum herum kommen, auch bei bestimmten Projekten Geld zu sparen. Es wird nicht anders gehen.
Auf den Foren kann man immer wieder hören, dass alle Politiker Transparenz versprechen. Das ist für mich eigentlich eher eine Floskel. Wie gelingt Transparenz nach Ihrer Erfahrung in der Praxis?
Die Transparenz, die kann man leicht haben. Und wenn Sie die 10 Jahre angucken, wo ich im Rat war, habe ich immer Tacheles gesprochen, immer meine Meinung klar gesagt. Und bei unserer Mitgliederversammlung waren auch immer Leute von anderen Parteien und haben mitgehört. Und ich war damals im Aufsichtsrat von der Hallen und Bäder GmbH. Und auch da gehört es für mich selbstverständlich dazu, dass dort Dinge, die ja angeblich der Geheimhaltung unterliegen, zumindest vor den Ratsherren und Damen nicht geheim gehalten werden dürfen. Also das ist, glaube ich, etwas, was man mir nicht unterstellen kann, dass es so ist. Und man kann eben in der Vergangenheit auch ganz klar erkennen, dass es nie so war. Das wird es auch nicht werden. Ich habe ja auch wie soll ich das mal ausdrücken, meine Karriere, die braucht nicht noch irgendwie als i-Tüpfelchen Bürgermeister in Aurich. Oder ich möchte das auch nicht als Sprungbrett für irgendwie was anderes wieder nutzen. Wenn ich das mache, mache ich es ausschließlich für die Bürgerinnen und Bürger von Aurich. Nicht für mich, nicht für Geld, nicht für Pensionsansprüche. Wirklich nur für die Bürgerinnen und Bürger von Aurich. Und das ist kein Leben, was auch nur annähernd so ruhig ist, wie ich es im Moment führe, trotz Praxis und allen anderen Hobbys und Betrieben, die ich habe. Es wird sicherlich wesentlich anstrengender.
Noch einen weiteren Aspekt. Es gab zeitweilig ein Jugendparlament in Aurich. Das ist ja ein weiteres Lippenbekenntnis aller Politiker, dass sie was für die Jugend tun wollen. Unterstützen Sie die Reaktivierung dieses Jugendparlaments?
Also alle Politiker wollen wirklich was für die Jugend tun, das glaube ich. Ja, weil wir einfach merken, der Kontakt zu den Jugendlichen, der existiert kaum. Ich meine, dieses virtuelle Tee trinken, da hat auch noch kein 16-Jähriger sich beteiligt. Obwohl man ja denkt, digital, aber Tee ist vielleicht wieder das Langweilige. Ja, wir müssen die Jugendlichen mehr beteiligen. Ich habe aber in anderen Städten gemerkt, wenn man so ein Jugendparlament einrichtet, dann sind am Anfang sehr begeisterte Leute dabei, aber die beginnen dann ihre Ausbildung, ihr Studium oder gründen eine Familie. Das heißt, da ist ein extremer Wechsel. Dann muss man wieder neue Leute finden, die haben wieder andere Vorstellungen. Also wir sollten vielleicht eher sowas machen wie eine Bürgermeister-Jugendsprechstunde. Aber wenn sich Leute finden und das Jugendparlament wieder aktivieren wollen, dann finde ich, sollten wir es unbedingt tun.
Letzte Frage zum Politikstil. Wie müssen wir uns die Einrichtung Ihres Büros vorstellen?
Also mindestens einen vernünftigen Computer, einen großen Monitor, damit man vernünftig arbeiten kann, mit vernünftigen Recherchemöglichkeiten. Dann eine Ecke, wo man zu dritt, zu viert bequem sitzen kann und Dinge ausdiskutieren kann, wo man auch mal den einen oder anderen aus der Wirtschaft empfangen kann, wo man solche Dinge besprechen kann, aber ganz bestimmt ultraspartanisch.
Als Musikstück zum Motto »Mein musikalisches Idol« haben Sie Michael Jacksons »Black or White« gewählt. Welche Eigenschaften der Musik bzw. des Superstars machen Sie zu einem Idol für Sie?
Also Michael Jackson ist ja einfach ein Star meiner Jugend, in Anführungszeichen. Es gab viele große Alben, wir hatten ja damals noch LPs, die einfach genial waren. Und dieses Lied zeigt eben auch die Ambivalenz. Also dieser Michael Jackson ist ja von seinen Eltern quasi in eine Rolle getrieben worden. Der hat, glaube ich, bis zum Ende seines Lebens nie wirklich erwachsen sein dürfen oder selbstständig sein dürfen. Hat die dunkle Hautfarbe versucht, durch alle möglichen Whitening-Geschichten und so weiter abzulegen. Er schwamm also die ganze Zeit irgendwie zwischen Baum und Borke. Und zum Schluss wurden ihm ja auch noch Vorwürfe in Richtung Pädophilie und alles Mögliche gemacht. Da sieht man mal, wie schwierig Menschen sind. Und sie haben gute Seiten, sie machen tolle Musik, sie werden kritisiert. Ich denke, das drückt vieles aus, weswegen ich auch jetzt, auch nach dem alles, was man so über ihn redet oder gelesen hat, einfach sage, er hat mich und seine Musik hat, glaube ich, viele andere Menschen auch maßgeblich beeinflusst.
Black or White? Bei Wählerisch, der Interviewserie bei Radio Ostfriesland, soll es nun im Gespräch mit Hans-Hermann Meyerholz, Kandidat für das Bürgermeisteramt, um Inhalte gehen. Das ist gar nicht so selbstverständlich, wie wir schon gehört haben. Als Bürgermeister setzen Sie laut Kommunalrecht die Beschlüsse des Rats um. Manche Ratsherren und Frauen sehen vielleicht im Bürgermeister eher einen Erfüllungsgehilfen. Sehen Sie denn trotz der rechtlichen Aufgabenteilung eine Möglichkeit, persönliche Ideen einzubringen?
Also wenn ich überhaupt keinen Einfluss hätte, dann wäre ich gar nicht oder würde ich gar nicht dieses Amt anstreben. Ich glaube, man kann offene Ohren haben, natürlich für die Bürger, man kann offene Ohren haben für die Ratsfrauen und Ratsherren, aber man hat natürlich auch eigene Ideen. Auch aus meiner Zeit als Politiker hatte ich Ideen, die dann nicht umgesetzt wurden, die könnte man natürlich nochmal aufs Tableau bringen. Eine Sache war zum Beispiel ganz niederschwellig und auch nicht besonders teuer, ein Volleyballplatz auf dem Georgswall. Aber was ich auch umsetzen würde, was ich selber machen kann, wo ich keinen Ratsbeschluss für brauche, ist das offene Rathaus, Tag der offenen Tür, vielleicht einmal oder zweimal oder sogar mehrfach im Jahr. dann würde ich sofort Dinge umsetzen, wie es gibt auch terminlose Möglichkeiten, im Bürgerbüro Hilfe zu erhalten. Ja, da muss man vielleicht warten. Das ist eben die Konsequenz, wenn man sich keinen Termin holt. Aber man kommt dran, man wird nicht vor der Tür gelassen. Ich habe mit Aurecher Geschäftsleuten gesprochen. Wir haben das Problem der Osterstraße, die nicht ausreichend belebt ist. Ich könnte mir vorstellen, dass wir da vielleicht eine Kleinkunstbühne oder sowas aufstellen. Aber auch gestern bei der Podiumsdiskussion konnten wir feststellen, es ist ja nicht nur Hans-Zimmer Meyerholz, der irgendwelche Ideen hat. Auch eine Sarah Buss hat viele tolle Ideen und Julian Jetz ist genauso. Und ich freue mich einfach auf viele Ideen, die da kommen und die man dann eben bewerten muss, natürlich auch aus Sicht der Verwaltung und aus Sicht der Finanzierbarkeit. Aber ich glaube, es wird uns überhaupt nicht an Ideen mangeln. Und es geht in erster Linie darum, dass wir vor allen Dingen viele kleine Dinge, die wenig Kosten machen können. Für die großen Dinge ist es im Moment echt schwierig. Wir investieren, glaube ich, jetzt 8,9 Millionen wieder in die Schulen. Sowas muss sein. Ja, das geht nicht anders. Das ist unsere Zukunft. Aber es gibt bestimmt auch Sachen, die, auf die wir verzichten können. Ich glaube, die GFA hatte diesen fliegenden Weihnachtsmann für 45.000 Euro. Da muss ich ehrlich sagen, ja, da hat die GFA, glaube ich, recht gehabt. Das, sowas können wir uns im Moment nicht erlauben. Wir können nicht sagen, dass wir bei den Vereinen sparen und dann sowas machen. Es gibt viele Ideen und zwei, drei habe ich ja genannt, aber wie gesagt, die anderen, das sind ja nicht nur die Bürgermeisterkandidaten, das sind ja auch viele andere Ratsfrauen und Herren, die tolle Ideen haben. Wir haben jetzt ja auch die Wohnungsbaugesellschaft, die schon vor Jahrzehnten von den Linken gefordert wurde und jetzt haben wir sie. Also jeder hat gute Ideen und wir müssen sie eben nur hören und auf Umsetzbarkeit prüfen und sie dann auch wirklich zügig umsetzen.
Daran merkt man, dass Aurich neben den vielen Vorzügen, die diese Stadt bietet, auch Schattenseiten hat und Sachen, die nicht hundertprozentig laufen. Wie sieht das aus? Also im Schulwesen wird investiert, haben wir gerade gehört. Wie kann sich Aurich denn grundsätzlich im Schulwesen besser aufstellen?
Da müssen Sie sich ein bisschen präzisieren, was Sie meinen. Also wir haben ja sehr viel Geld in die Grundschulen gesteckt. Unter anderem ist aus meiner Zeit noch in Erinnerung, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber die Lamberti-Schule mit dem Schulleiter Herr Münzel, die hatte sehr, sehr beengte räumliche Verhältnisse. Die konnte nicht mal die Einschulungsveranstaltung in ihren Räumlichkeiten durchführen, weil mehr Schüler in die Schule wollten mit Angehörigen, als sie irgendwo unterbringen konnten. Und Herr Münzel hat immer wieder gefragt und gebeten und ist zu jeder einzelnen Wählergemeinschaft gegangen und hat die Leute beömmelt. Und endlich hatten wir die Mehrheiten im Rat. Und solche Dinge, wenn wirklich Probleme da sind, müssen wir abstellen. Ich hoffe, jede Schule hat so einen Herrn Münzel. Und wenn Sie jetzt sagen, dieses oder jenes Problem muss gelöst werden, dann will ich mich dafür einsetzen. Aber im Moment kann ich Ihnen da sonst nichts zu sagen.
Ja, also die Spatzen pfeifen es ja von den Dächern. Das Aufgabe der Integration eher auf wenige Schulen abgeladen wird und andere Schulen damit gar nichts zu tun haben.
Ja, wunderbar. Damit hat tatsächlich auch die Stadt Aurich nichts zu tun. Sonst hätte ich das selbstverständlich jetzt schon erwähnt. Wenn ich übers Gymnasium, die IGS oder die BBS und solche weiterführenden Schulen rede, ist selbstverständlich der Landkreis zuständig und die Zustände sind katastrophal. Und ich kenne ja nur eine ganze Menge IGS-Lehrer und zwar hoch engagierte IGS-Lehrer, die damals zur IGS gegangen sind, weil sie wirklich was verändern wollten und die sind zu einem großen Teil resigniert, weil es quasi alle Leute immer nur zur IGS schaffen, wenn sie integriert werden sollen und sich andere Schulen wie das Ulricianum oder Realschule mit Händen und Füßen versuchen zu wehren und höchstens 1, 2, 3, 5 Alibi-Schüler haben, die gehandicapt sind. Also das ist ein Riesenproblem, aber da muss ich sagen, zum Glück nicht das Problem der Stadt Aurich und nicht das Problem des Bürgermeisters.
Gut, dann wechseln wir mal auf das Thema Standort. Was würde Aurich zu einem besseren Standort für die Ansiedlung von Gewerbe und Industrie machen?
Auf jeden Fall, wenn wir Bauanträge und Ähnliches schneller bearbeiten würden, wenn wir eine Art Willkommenskultur für Unternehmer hätten, das heißt ein Büro, wo man hingehen kann und sagen kann, das und das möchte ich umsetzen, wo sind geeignete Flächen, wie kann man das am besten machen. Im Moment hat man ja fast das Gefühl, Unternehmerdruck droht mit Ansiedlung und in anderen Städten ist es anders. Ja, da gibt es wirklich so ein Büro, wo man hingeht und sagt, ich möchte dieses und jenes machen. Gibt es bei euch eine Gelegenheit? Habt ihr Flächen? Also da muss jeder Unternehmer viel herzlicher willkommen geheißen werden. Denn, und da sind sich auch wieder alle Kandidaten und wahrscheinlich auch Ratsherren und Ratsfrauen einig, ohne Wirtschaft, ohne Einnahmen funktioniert hier nichts. Das muss also viel mehr in den Fokus gerückt werden. Aber wie gesagt, das ist bei allen Kandidaten, entweder auf Plakaten oder bei Veranstaltungen. Jeder sagt es. Die Frage ist nur, ob man als Verwaltungsangestellter ein Verständnis für Unternehmer hat oder ob es einfach nur Floskeln sind. Denn Floskeln sind im Wahlkampf, glaube ich, gang und gäbe.
Ein Faktor ist ja mit Sicherheit auch die Verkehrsinfrastruktur. Seit der Stilllegung der Bahnstrecke für den Personenverkehr in den 60er Jahren war Aurich ja noch nie so nah an einer Reaktivierung. Trotzdem bleibt diese kontrovers. Träumen Sie schon von Dienstreisen ab Aurich nach Hannover mit der Bahn?
Ich sag mal, die Strecke Emden-Hannover ist eine der ganz wenigen Strecken, die auch in der Vergangenheit schon sehr gut funktionieren. Eine meiner Töchter studiert in Hannover und vielleicht braucht der Zug mal 20 Minuten länger, aber er kommt auf jeden Fall und das ist super. Die Strecke von Emden nach Kiel ist eine Katastrophe. Und ich sehe mich im Moment noch nicht in Hannover auf einer Dienstreise, wird sicherlich mal vorkommen mit der Bahn. Aber grundsätzlich habe ich da zwei Herzen in meiner Brust. Das eine Herz ist das in meiner Praxis in Mordorf. Also die Praxis wird sicherlich ein Problem kriegen durch die Reaktivierung des öffentlichen Personenschienennahverkehrs. Aber so ist das eben. Ja, dann muss man eben das geplante MVZ nicht an dem Standort aufmachen, sondern dann muss man eben vielleicht 1-2 Kilometer sogar dichter an die Zentralklinik und auf die andere Straßenseite. Das ist meine ganz persönliche Betroffenheit. Die andere Sache ist, wenn es wirklich nur 5 Millionen, und zwar die Stadt Emden, den Landkreis Aurich und die Stadt Aurich kostet, dass wir plötzlich einen Anschluss haben an die Bahn, dann kann auch ich nur sagen, ran an die Bahn. Also das müssen wir unbedingt machen. Ich habe aber in der Vergangenheit auch erlebt, wie aus 5 Millionen für diese 3 Zahler schnell viel, viel, viel mehr wird. Das müssen wir unbedingt im Auge behalten. Aber sollte das, wie es jetzt alle Leute versprechen, tatsächlich umsetzbar sein, auch wenn es 1-3 Millionen mehr werden, dann müssen wir unbedingt die Bahnreaktivierung machen.
Ein anderer Aspekt der Verkehrsinfrastruktur ist die Umgehungsstraße. Sind Sie für die Zerstörung von Naturflächen für die Umgehungsstraße?
Ich bin für jede Zerstörung von Naturflächen für Umgehungsstraßen, wenn sie sinnvoll sind. Und ich habe das erlebt. Ich habe jahrelang in Norden meine Praxis gehabt, 4 Jahre lang. Und ich habe danach auch noch 1,5 Jahre in der Klinik Norddeich gearbeitet. Bin durch Norden durchgefahren und es war ein Nadelöhr. Und Norden hat massiv gelitten unter dem Durchgangsverkehr. Die Umgehungsstraße in Norden ist ein Riesengewinn für die Stadt. Und von der Seite gesehen war es genau die richtige Entscheidung. Und auch da gab es Proteste. Ich habe in Wilhelmshaven ein Ingenieurstudium Feinwerktechnik medizinischer Apparatebau durchgeführt, ja, und abgeschlossen. Da musste ich immer durch Jever. In Jever ist es genau das Gleiche. Wir haben uns durch Jever durchgequält, Autokorsus oder Autokorsi, wie auch immer der Plural da heißt. Jetzt gibt es die Umgehungsstraße, man kommt vernünftig nach Wilhelmshaven. In Aurich ist die Situation aber nicht annähernd so klar. Wir haben ein Gutachten, das sehr, sehr viel Ziel- und Quellverkehr vorhersagt oder bestimmt hat durch Messung, muss man ja sagen. Und ob jetzt 20% oder 30% weniger Verkehr in Aurich sind und das den Durchbruch bringt und wir deswegen so viel Natur vernichten müssen, das sehe ich tatsächlich anders. Aber auch da ist meine persönliche Meinung nicht entscheidend. Ich wohne nur ein paar hundert Meter von der geplanten Umgehungsstraße und ich persönlich würde mich natürlich freuen, wenn sie nicht kommt. Das ist aber, ich hatte es gerade eben auch schon gesagt, ich bin das Sprachrohr der Mehrheit der Auricherinnen und Auricher. Und ich habe auch durch meine Zeiten jetzt in der Fußgängerzone, wo mich viele darauf angesprochen haben, es ist oft das erste Thema, sind Sie für oder gegen die Umgehungsstraße? Und wenn ich dann ausholen will, dann sagen mir Leute ins Gesicht, sagen Sie ja oder nein. Und dann habe ich auch schon mal gesagt, betrügen Sie Ihre Frau immer noch, antworten Sie mit ja oder nein. Ja, gut, dann, was wollen Sie? Und dann kann man ein bisschen reden. Und dann sagt man eben genau diese Situation. Und mein konkretes Vorgehen ist folgendes. Wir haben ja ein altes Gutachten, das ist 15 Jahre alt. Die Umweltaspekte werden heutzutage viel mehr berücksichtigt als damals. Und sogar in dem Gutachten stand schon drin, dass ab 34 der Verkehr nicht mehr weiter zunimmt, sondern mindestens stagniert. Und wenn man jetzt eine Umgehungsstraße tatsächlich anfangen würde, dann ist sie 34 wahrscheinlich noch nicht fertig. Das heißt, man sollte dieses Gutachten mit wenig Geld, da haben wir wieder die finanzielle Problematik, mit wenig Geld aktualisieren lassen von demjenigen, der die ganzen Rahmendaten schon mal erhoben hat, in der Hoffnung, dass wir dann ein aktuelles Bild kriegen und vielleicht lassen sich dann manche überzeugen, dass sie doch für die Umgehungsstraße sind. Manche sind sicherlich nicht zu überzeugen, aber vielleicht lassen sich auch manche Befürworter überzeugen, dass sie dagegen sind. Mir geht es also nicht darum, meine Meinung durchzusetzen, sondern dass der Mehrheitswille der Auricher Bürgerinnen und Bürger umgesetzt wird. Und meine Diskussionen zeigen tatsächlich, da hat sich wohl einiges in den letzten Jahren verändert.
Ein weiterer Standortfaktor ist natürlich die Energie. Wir haben gesehen den Zusammenbruch der Kooperation mit dem großen Auricher Windkraftunternehmen. Ja. Da waren Sie aktiv auch beteiligt.
Ich habe das Unternehmen nicht zerstört, nein.
Aber Sie haben das ja begleitet. Und
ich habe auch die Zerstörung nicht begleitet, nein.
Wahrgenommen.
Ich habe sie wahrgenommen und natürlich auch durch Kontakte schon teilweise vorhergesehen. Und wenn man sich dann Altmaier und Co. anguckt, wie man die Vergaberichtlinien für Windparks verändert hat, dann ist das, oder man kriegt fast den Eindruck, es war geplant. Mhm. Ja, und Aurich hat gelitten und Enercon hat massiv gelitten.
Kann man denn aus diesen Erfahrungen noch Erkenntnisse für den Wärmeplan ziehen?
Also der Wärmeplan muss ja bis Ende des Jahres fertig sein und dazu gehört, ich sag mal, eine komplette Digitalisierung. Man macht also quasi eine Stadt nochmal in digitaler Form. Die EWE hat ganz viele Energiedaten, also was Gas und an Strom in verschiedenen Regionen gebraucht, verbraucht wird, zusammengefasst. Die EWE hat ja auch Informationen über PV und Ähnliches. Also wir müssen uns dafür natürlich aufstellen. Das ist auch unsere Pflicht. Und auch in diesem Wärmeplan sind ja 5 Aspekte festzulegen, die die Stadt in den nächsten Jahren umsetzen will. Ich weiß im Moment nicht, welche das sind, was die Stadt da geplant hat. Aber es ist ja nicht mehr viel Zeit. Bis zum 31.12. muss das Ganze fertig sein. Vieles ist schon fertig. Teilweise kriegen wohl Architekten schon 3D-Simulationen, mit denen sie arbeiten können und ihre neuen Häuser planen können. Also da, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg. Kann ich aber jetzt von außen nicht so gut beurteilen.
Hier machen wir einen musikalischen Einschub mit einem Künstler, an den in letzter Zeit wieder öfter erinnert wird. Rio Reiser hatte seine ganz eigenen Vorstellungen, was er mit politischer Macht anfangen wollte, wenn ich König von Deutschland wäre. Von Rio Reiser kommend, bleiben wir noch ein wenig bei der Kultur. Welchen Schwerpunkt setzen Sie in der Kulturpolitik? Bei der Landesbühne, bei Rockkonzerten, bei der Maifeier oder bei Nischenkultur wie den Zwischenraum, also bei zivilgesellschaftlichen Initiativen.
Auch da ist es wahrscheinlich wieder so, dass wir finanzielle Grenzen einhalten müssen. Ich kenne Aurich ja nun wirklich schon seit Ewigkeiten und ich muss sagen, ich kenne ja auch die umliegenden Städte und bin früher auch teilweise nach Wilhelmshaven oder nach Emmen gefahren, um große Konzerte zu erleben. Mit Marema haben wir einen Veranstalter. Also das ist schon genial. Letztens saß ich im Twardokus und da kamen Gäste an und dann sagte ich so, wollen Sie zu Mark Foster? An dem Abend lief Mark Foster und da sagten sie, nee, wir wollen zu Roland Kaiser. Ich sag, okay. Und da fragten sie, gibt's denn noch Karten für Mark Foster? Ich sag, ja, gibt's noch. Ja, dann gehen wir heute zu Mark Foster und morgen zu Roland Kaiser. Also wir haben tatsächlich solche tollen Veranstaltungen hier und wir müssen natürlich immer dann, wenn die Stadt gefragt ist und Geld zuschießt, müssen wir eben auch auf unsere Finanzen gucken. Aber Zwischenraum ist zum Beispiel eine super Lösung, für recht wenig Geld viel Kultur zu kriegen. Ich könnte mir auch vorstellen, eben eine Kleinkünstlerbühne in der Osterstraße, die fest installiert ist. Aber wir müssen bei allem, und das war jetzt beim Stadtwerk ja auch wieder das Problem, wir müssen bei allem überlegen, was es uns kostet. Die Sicherheitsvorkehrungen werden immer größer. Wir müssen viel Geld für sowas ausgeben. Das ist schade, dass das eben nicht dann der Kultur direkt zugutekommt. Aber wir haben eben auch ja mit, ich sag mal, dem Weinfest, dem Stadtfest, dem Weihnachtsmarkt, dem Spargelfest. Wir hatten früher auch Bierfeste. Ja, also wir können viele Dinge machen. Wir haben das Bundesmusikchor, was Konzerte macht. Wir haben Chöre, die Konzerte geben. Wir haben Wir haben wirklich eine ganze, ganze Menge, aber vieles davon existiert natürlich auch, weil Leute sich zusammentun und es selber gestalten. Und da ist vielleicht auch noch mehr Potenzial oder man kann mit ganz kleinen Beträgen etwas ermöglichen, wo der Rest von den Leuten selber geliefert wird. Ich glaube, wir müssen mehr in die Richtung, wenn die Kassen leer sind.
Als Bürgermeister müssen Sie, Zitat, die Gewähr dafür bieten, jederzeit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland einzutreten. Wie gehen Sie mit extremistischen Äußerungen oder Anträgen im Rat oder in der Verwaltung um?
In den 10 Jahren, wo ich im Rat war, gab es sowas tatsächlich nicht, aber die Gefahr, dass sowas in Zukunft passiert, ist sicherlich größer geworden. Es ist natürlich so, dass wir eine klare Hausordnung haben und danach laufen die Ratssitzungen ab und wer dagegen verstößt und dazu gehört eben auch, wenn man extremistische Äußerungen macht, der wird natürlich in den Saal verwiesen. Das ist, glaube ich, nicht das Problem. Was das größere Problem ist, ist, dass an verschiedensten Stellen diese Äußerungen einfach so, ohne dass es Reglementierungen gibt, geäußert werden können. Da können wir uns aber, glaube ich, nur gesamtheitlich gegen wehren. Also gestern waren ja fast 200 Leute beim Europahaus. Da gab es nichts in dieser Richtung, auch nichts Linksextremes. Ja? Und ich glaube, wenn wir zusammen auftreten, wenn wir wirklich dieses Wir sind aurig, wenn wir das dadurch auch zum Ausdruck bringen, dass wenn etwas in der Richtung passiert, wir uns gemeinschaftlich da in den Anfängen schon gegen wehren, dann können wir es hoffentlich ein wenig eindämmen.
Zu einer guten Kampagne gehört bekanntlich auch Musik. Welche Musik wäre eine gute Wahlkampfhymne für Ihre Kandidatur?
Safridou, also Played Alive, ist mein Stück. Also wenn meine Kinder mich quälen wollen, die wissen, dass die Knochen manchmal ein bisschen wehtun und sie wollen einfach, dass ich anfange zu tanzen, dann müssen sie das spielen. Und das ist tatsächlich so dynamisch, das reizt mich, da kann ich nicht sitzen bleiben.
Alles klar. Also mit dieser Hymne wollen Sie Leute in Bewegung setzen?
Vor allen Dingen mich in Bewegung setzen. Ja, ich möchte mich in Bewegung setzen und die Leute animieren natürlich mitzumachen. Ich glaube, das ist der Weg, den wir gehen müssen. Alles muss gemeinsam gehen, ja, gemeinsam handeln, gemeinsam für Aurig. Es ist immer wieder dieses Gemeinsam. Man findet es jetzt auch bei allen Parteien oder Aurig lieben. Ja, das hat ja auch was mit gemeinsam zu tun. Liebe ist ja kein Selbstzweck, man macht es mit anderen, man liebt Situationen. Also wir müssen alle gemeinsam, ja, und da bin ich natürlich dabei.
Hören wir also, was Herrn Meyerholz in Schwung bringt.
Gerne.
Sie hören Wählerisch, die Interviewserie auf Radio Ostfriesland mit Kandidatinnen zur Bürgermeisterwahl, heute mit Hans-Hermann Meyerholz. Bürgermeister müssen in der Öffentlichkeit oder in Sitzungen oft spontan reagieren. Es kommen jetzt einige Fragen. Bitte ergänzen Sie spontan in einem Satz. Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Dieser Satz von Helmut Schmidt.
Den habe ich bis zuletzt nicht wirklich verstanden. Helmut Schmidt schätze ich super. Ich habe schon mal gesagt, wenn ich dadurch, dass ich so viel rauche wie er, so schlau werde wie er, dann fange ich heute noch mit dem Rauchen an. Wir brauchen Visionen und wir brauchen vielleicht auch für Aurig eine Vision, wo wir alle mitmachen können. Und ich habe da auch eine Idee. Die habe ich bisher aber auch noch gar nicht kundgetan. Ich könnte mir schon vorstellen, dass wir vielleicht in 12 Jahren, in 14 Jahren eine Landesgartenschau nach Aurig holen. Achso, einen Satz wollten Sie haben, ne?
Eigentlich einen Satz, gut, aber okay. Stromberg ist als Vorbild für mich
ein gutes Beispiel, wie man Leute provoziert und aus der Reserve locken kann.
Nach meiner Amtszeit ist Aurig
hoffentlich noch liebenswerter für die Auricherinnen und Auricher. Und hoffentlich gibt es noch Ziele, die auch nach meiner Legislaturperiode weiter verfolgt werden können, wie zum Beispiel die Landesgartenschau.
Zum Ausklang spielen wir einen Song, mit dem Sie sich nach einem harten Tag im Rathaus entspannen. Daniel Hope spielt Max Richters Neubearbeitung von Vivaldis 4 Jahreszeiten. Welche Jahreszeit entspannt am meisten?
Ich brauche den Frühling.
Hiermit verabschiedet sich Wählerisch, die Interviewserie mit Kandidatinnen und Kandidaten zur Bürgermeisterwahl in der Stadt Aurig am 13. September 2026. Zunächst verabschieden wir uns von unserem Gast. Vielen Dank für das Interview, Herr Meyerholz.
Sehr gerne, gerne wieder.
Dann natürlich auch von den Hörern. Hoffentlich waren die gestellten Fragen auch Ihre Fragen und die Antworten geeignet, Ihre Wahlentscheidung zu erleichtern. Verantwortlich für die Sendung ist Alexander Wiebel. Die hier gesendeten Interviews bilden den Anfang einer monatlichen Sendereihe unter dem Titel Ossi-Promi, in der Interviews mit Menschen aus Ostfriesland und umzu gebracht werden. Machen Sie es gut!